Moin. Schön, dass wir weiter unterwegs sein können im Markus-Evangelium. Bevor ich das aber tue, möchte ich noch zwei kurze Ansagen weitergeben, bevor wir uns wirklich ganz auf die Predigt auch konzentrieren können. Das eine ist, per E-Mail wurde das schon verteilt, aber vielleicht für die, die das noch nicht so mitbekommen haben, ab dem 21. Juli bin ich im Urlaub für 3 Wochen. Nur das als Information, das Gemeindebüro ist dann eben nicht besetzt. Und wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, wendet euch einfach an die anderen Ältesten der Gemeinde. Und das Zweite ist, jetzt am Mittwoch findet wieder Wortgewandt statt, unsere Bibelstudienreihe. Auch dazu eine herzliche Einladung um 20 Uhr hier im Gemeindezentrum. Und dort sind wir im Johannesevangelium unterwegs. Also am Sonntag oft im Markus-Evangelium und mittwochs alle 2 Wochen im Johannesevangelium. Dazu eine ganz, ganz herzliche Einladung. Wir sind heute in der 4. Predigt über das Markus-Evangelium. Wir haben es immerhin bis Vers 16 im 1. Kapitel geschafft. Ich verspreche euch, das wird nicht in diesem Tempo bleiben. Es wird auch ein bisschen schneller weitergehen. Aber gerade am Anfang ist das Markus-Evangelium sehr, sehr kompakt. Da ist sehr viel Inhalt verpackt in wenigen Worten. Und deshalb muss man so diese erste Verse etwas langsamer und gemächlicher eingehen. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, was so die Kernaussage der Predigt von Jesus gewesen ist. Ich lese das nochmal vor. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um und glaubt an die rettende Botschaft. Das ist die Zusammenfassung der Predigt von Jesus, als er umhergezogen ist und sein Reich angekündigt hat. Und wir wollen uns heute jetzt anschauen, was genau auf diese Zusammenfassung folgt in den Versen 16 bis 20. Aber bevor wir uns den Text genauer anschauen, möchte ich noch einmal beten. Jesus Christus, danke dafür, dass wir uns ganz auf dich einlassen können. Danke dafür, dass du dich auch ganz auf uns einlassen möchtest. Und ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben, durch das wir uns das gelingen kann, dass dieser Austausch auch zwischen dir und uns stattfinden kann. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns unsere Ohren, unsere Herzen und einfach unseren Willen öffnest dafür, dass wir uns auf das einlassen, was du uns sagen möchtest. Amen. Ich möchte den Text für heute lesen aus Markus 1, die Verse 16 bis 20. Und wenn du eine Bibel hast, schlag gerne mit auf, schau bitte mit rein. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Da lesen wir dann, als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort Simon und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus. Die beiden waren im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte er auf, ihm nachzufolgen. Da verließen sie ihren Vater mit seinen Arbeitern und gingen mit Jesus. Wenn man sich so ein bisschen die Evangelien anschaut, ich weiß nicht, ist die Präsentation da? Kann man die anmachen? Einmal umschalten, genau. Wenn man sich die Evangelien miteinander vergleicht, Matthäus, Markus und Lukas, dann sehen wir, dass Markus, wie gesagt, nur eine sehr grobe Beschreibung der Sachen liefert, die dort passiert sind. Markus liefert nur das Nötigste, kaum Details. Immer nur sehr holzschnittartig beschreibt er das, was dort geschehen ist. Da sind die anderen Evangelien manchmal ein bisschen ausführlicher und beschreiben das in größerem Umfang. Aber gerade diese Kürze bei Markus provoziert häufig auch Fragen bei den Lesern und erweckt auch manchmal Gefühle. Ist das was da passiert, wie ist das zu verstehen, wieso ist das jetzt so knapp, wieso passiert das genau so? Das sehen wir auch heute in diesem Text und ich denke, das ist von Markus ganz gewollt. Er möchte, dass das, was er hier sagt, bei den Lesern Fragen aufwirft und auch ein gewisses Bild transportiert, gerade von Jesus. Und auch etwas, was uns immer wieder begegnet, ist, dass bei Markus, das haben wir schon vorher gesehen mal, Größe von Jesus und Demut sich abwechseln. Da wird etwas Großes angekündigt und dann wird erstmal ganz klein angesetzt und umgesetzt. Uns ist das bei der Taufe begegnet. Die Taufe war ein glorreicher Moment im Leben von Jesus. Seine Berufung zum Dienst ganz offiziell vor allen Menschen. Da kommt der Geist Gottes wie eine Taube aus dem Himmel und setzt sich auf Jesus und zeigt dadurch, du bist mein Gesalbter. Und Jesus, Gott, der Vater, spricht auch hier über Jesus und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Aber was folgt auf diese Taufe? Die Zeit in der Wüste. Jesus muss jetzt erstmal in der Wüste anfangen. Kein glorreicher Feldzug, um Israel zu befreien, sondern eine ganz eigene, private Zeit der Versuchung und Herausforderung in der Wüste. Und auch jetzt hier, da wird groß angesetzt. Wir sehen hier, was Jesus predigt, wenn er umherzieht. Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und dann denkt man sich, okay, die nächste Szene wird sein, wie Jesus mit einer großen Menschenmenge umherzieht und schon anfängt, das ganze Land zu verändern. Aber nein, die erste Szene ist ganz anders. Da ist keine Menschenmenge. Da ist er nicht schon der Kopf einer Bewegung, die das Land verändert. Das ist ganz anders. Was sehen wir hier? Jesus geht am See entlang. Noch ganz allein. Keiner ist mit ihm dabei. Das ist keine Autogrammstunde, keine jubelnde Menge. Markus beginnt wieder ganz, ganz am Anfang. Ganz klein. Was ist seine erste Handlung jetzt? Nachdem erklärt wurde, was sein Inhalt, seine Botschaft ist. Was ist das Erste, was er hier tut? Das Erste, was wir hier sehen, sind keine Wundertaten. Zumindest im Markus-Evangelium nicht. Keine Heilungen. Das wäre natürlich auch eine Strategie gewesen. Wenn ich eine Bewegung anführen will, wenn ich das Land, die Welt vielleicht sogar verändern will, dann könnte man auch sagen, ich beginne erstmal groß mit etwas, was Eindruck macht, PR erzeugt, was in den Nachrichten gesendet wird, über Twitter verbreitet wird. Erstmal große Show abliefern. Die Menschen werden dann schon von alleine kommen. Aber das ist nicht der Weg von Jesus. Welchen Weg wählt Jesus? Jesus wählt einen anderen Weg. Einen ganz langsamen, ruhigen, aber nachhaltigen Weg. Jesus beginnt nicht mit großen Wundern. Wir sehen sogar später, bei den ersten Wundern verbietet er den Menschen, die er zum Beispiel geheilt hat, dass sie darüber reden. Der will gar nicht, dass sie das an die große Glocke hängen. Der Weg von Jesus ist ein anderer. Er möchte nicht, dass die Menschen zuerst seine Wunder sehen und dann zu ihm kommen, sondern er möchte, dass sie zuerst ihn sehen als Person und dann erleben, was er tun kann. Sie sollen ihn als Person, seinen Ruf sehen. Seine Strategie ist nicht der kurzzeitige Effekt und dann die erhoffte Breitenwirkung, sondern seine Strategie ist die des langfristigen und langsamen Aufbaus von etwas, was nachhaltig ist. Da geht es nicht zuerst um Wunder, sondern da geht es zuerst, und das sehen wir hier, um Menschen. Jesus widmet sich zuerst den Menschen. Und erst dann kommt alles andere. Mit den Menschen zu beginnen und sich erstmal ganz auf sie einzulassen, das ist kein einfacher Weg. Das ist der viel anstrengendere Weg. Da muss man sich um Einzelne bemühen, auf den Einzelnen einlassen in seiner Situation. Es ist viel einfacher, glaubt mir, hier vorne zu stehen und eine große Show abzuziehen, als sich auf einzelne Menschen wirklich tief einzulassen. Aber dieser Weg von Jesus ist nachhaltiger. Es ist ein Weg, der Bestand hat. Jesus will Nachfolger. Und er will Nachfolger im doppelten Sinne. Nachfolger sind zuerst die, die mir hinterhergehen. Aber Nachfolger sind auch die, das wird mit dem gleichen Wort bezeichnet, die das Zepter übernehmen, wenn ich es nicht mehr tue. Die, die einen Dienst, eine Aufgabe übernehmen, wenn ich es abgebe. Das möchte Jesus, Nachfolger in diesem doppelten Sinn, die seine Arbeit weiterführen, wenn er nicht mehr hier unter uns ist. Ich weiß nicht, wer von euch Erfahrungen mit dem Lagerfeuer hat. Ob einige von euch vielleicht in der Pfadfinderarbeit waren oder sowas. Ich war mal Pfadfinder. Das ist schon lange her, aber ich kann mich noch an die Zeit erinnern. Und ich weiß, was das für eine Aufgabe ist, ein Lagerfeuer anzuzünden. Habt ihr das mal probiert? Da gibt es halt natürlich verschiedene Strategien. Die ganz harten nehmen erstmal einen Kanister Benzin und dann wird das schon irgendwie fluffen. Aber wenn man das nicht zur Verfügung hat, dann muss man andere Wege gehen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann erstmal einfach viel Gras, was trocken ist, sammeln, anzünden und dann brennt das schön. Das geht sehr schnell. Das Problem ist, es hält nicht lange. Das wird irgendwann verglühen und verbrennen und dann ist es weg. Nein, man muss ganz anders planen. Man muss Holz nehmen, in verschiedenen Größen, übereinander schichten oder wie man auch immer das dann aufbaut, da gibt es verschiedene Strategien. Erst am Schluss nimmt man dann die trockenen Sachen und erst dann zündet man sie an, sodass sie dann Stück für Stück von innen heraus anfangen, vom leicht zu brennenden hin zu dem großen, schweren, was dann lange brennen kann. Das ist erstmal mit Planung und Arbeit verbunden, aber es ist langfristig und nachhaltig. Jesus will keine Strohfeuer. Jesus will nicht den Effekt, Hauptsache erstmal was rausschmeißen und dann wird schon der Rest irgendwie hinterherkommen. Jesus will den langfristigen Weg. Er möchte, dass etwas da ist, was Bestand hat. Genauso auch für uns als Gemeinden, als seine Gemeinden. Und ich kenne Gemeindeprojekte, die gibt es gerade in vielen Großstädten und ich will gar nicht schlecht darüber reden, aber mir ist das immer wieder aufgefallen, dass dann manchmal mit viel Energie etwas versucht wird aufzupuschen. Und dann sind Mitarbeiter aus anderen Gemeinden vielleicht begeistert und denken, hier können wir was reißen. Und dann wird mit viel, viel Energie etwas aufgebaut, was aber manchmal dann nicht langfristig halten kann. Und dann sind Leute verbrannt und frustriert und bleiben zurück und sind verloren für die Arbeit in der Gemeinde Gottes. Und das ist nicht das, was Jesus will, davon bin ich fest überzeugt. Sondern Jesus will, dass wir Gemeinde bauen mit einer langen Perspektive. Mit einer langfristigen Perspektive etwas aufbauen, was Bestand hat. Jesus will kein Strohfeuer. Jesus möchte keine ausgebrannten Menschen, sondern Jesus möchte etwas mit Ewigkeitswert. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Auftrag. Und wir können sagen, die Strategie von Jesus hat funktioniert. Und wisst ihr, woher ich das weiß? Ich weiß es wegen euch. Weil ihr hier sitzt. 2000 Jahre lang besteht die Kirche von Jesus. Wenn das nicht Bestand und Langfristigkeit ist, wie viele Bewegungen hat es zwischendurch gegeben, die aufgeflammt sind und verpufft sind? Aber die Gemeinde von Jesus besteht bis heute. Und sie wächst. Und sie wird größer. Vielleicht nicht in Europa, selbst hier auch. Aber im Rest der Welt. Jesus hat die richtige Strategie gewählt. Und das ist unsere Aufgabe, genauso auch diesen Weg zu gehen, den Jesus uns vorgemacht hat. Jesus baut kein Strohfeuer, sondern eine Gemeinschaft für die Ewigkeit. Und auch das ist unsere Aufgabe, hier in Augustfehn. Dass wir hier eine Gemeinschaft aufbauen, die eben nicht verpufft und auf den kurzfristigen Effekt setzt, sondern die zum Ziel hat, dass Menschen sich entwickeln, dass sie reifen, dass sie eine Stabilität in ihrem Leben bekommen, die sie trägt und hält, selbst wenn dann harte Zeiten kommen und Trockenzeiten kommen und wenn die Zeiten vielleicht anders werden. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, langfristig zu bauen, mit einer soliden Basis. Und die besteht darin, dass wir eine tiefe Beziehung zu Jesus haben, dass wir sein Wort kennen, dass wir uns auf ihn einlassen, dass wir immer tiefer versuchen zu verstehen, mit wem wir es da zu tun haben. Und die den Blick für die Ewigkeit hat. Das bedeutet, Menschen mit diesem Jesus bekannt zu machen und Menschen auf diesen Jesus hinzuweisen, damit sie uns erhalten bleiben in alle Ewigkeit. Damit sie mit uns zusammen diesen Weg weitergehen. Jesus baut kein Strohfeuer, sondern eine Gemeinschaft für die Ewigkeit. Jetzt schauen wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Da möchte ich erstmal eine Frage auch nochmal an euch stellen. Stell dir vor, in deine Lebenssituation, vielleicht zu dir an den Arbeitsplatz, da würde jetzt ein Mensch kommen, den du gar nicht kennst. Den hast du noch nie zuvor gesehen. Und dieser Mensch würde zu dir sagen, hey, du, lass alles stehen und liegen und komm mit mir mit. Würdest du das tun? Würdest du deinen Arbeitsplatz aufgeben? Deine Sicherheit aufgeben, riskieren, dass du gefeuert wirst und einfach mit einem fremden Menschen mitgehen? Ich könnte mir das eigentlich nicht vorstellen. Außer vielleicht dieser Mensch hat eine unglaubliche Ausstrahlung, die mich vom ersten Augenblick an packt. Es gibt manchmal so Menschen, die haben so ein unglaubliches Charisma, so eine Ausstrahlung, wo man denkt, ja, dem bin ich bereit zu folgen. Aber das muss schon sehr heftig sein. Genauso ein Mensch ist Jesus. Genau das ist hier passiert. Jesus begegnet hier vier Personen am See. Simon und Andreas, ein Brüderpaar, und Jakobus und Johannes, ein anderes Brüderpaar. Das sind Fischersleute. Vielleicht kennen wir auch noch so Fischersleute. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn man vielleicht noch Verwandtschaft oder Bekannte am Meer hat, so diese bärtigen Seebären, die dann auf dem Kutter, auf dem Meer unterwegs sind, Wind und Wellen trotzen. Das sind keine Weichlinge, sage ich mal so ganz. Also da muss man schon was aushalten, wenn man so auf dem See unterwegs ist und wenn man da eben mit Fischen unterwegs ist und versucht, die einzufangen. Das ist harte Arbeit. Die waren jetzt nicht auf dem offenen Meer unterwegs, aber trotzdem als Fischersleute, da war man nicht irgendwie soft, sondern da musste man eine gewisse Toughheit auch beinhalten. Die waren zusammen unterwegs als eine Fischereigemeinschaft hier. Damals gab es auch schon Lizenzen. Staat hat sich nicht verändert. Für alles braucht man Lizenzen und Genehmigungen. Das war auch damals der Fall. Und die waren teuer. Und da haben sich dann manchmal mehrere Fischer zusammengetan und haben sich so eine Lizenz geteilt und haben die Arbeit geteilt. Und das sehen wir hier, das tun sie. Das ist eine Arbeitsgemeinschaft. Aber was sind das für Menschen, denen Jesus da begegnet? Was erfahren wir über Simon und Andreas, über Jakobus und Johannes, wenn wir uns diesen Text anschauen? Was erfahren wir darüber, was sie bewegt? Was erfahren wir darüber, wieso sie diesem Jesus folgen? Sagt uns der Text dazu irgendetwas? Nein, gar nichts. Aus dem Nichts heraus kommt dieser Jesus zu diesen Fischersleuten, sagt, kommt, folgt mir nach. Und diese gestandenen Seebären lassen ihre Netze fallen und gehen einfach mit Jesus mit. Und das ist von Markus hier so ganz bewusst aufgebaut. Dass er das so ohne Vorankündigung, ohne Erklärung, und wir sehen in den anderen Evangelien, da ist mehr drumherum passiert. Aber Markus möchte das hier ganz zuspitzen auf diese Begegnung zwischen Jesus und diesen Männern, die bereit sind, Jesus einfach zu folgen, weil er Jesus ist. Weil er Jesus ist. Und hier sind zwei Botschaften, die Jesus für diese Männer bereithält. Die erste Botschaft ist, folge mir nach. Lasst alles stehen und liegen, kommt und folgt mir nach. Und eben, sie tun es. Sie folgen Jesus. Sie sind bereit, alles liegen zu lassen, ihre Lebensgrundlage liegen zu lassen. Sie sind bereit, sich auf einen Weg zu machen, von dem sie keine Ahnung haben, wo er sie hinführen wird. Und was Markus hier transportiert ist, Jesus als Person hat eine unglaubliche Wucht und Autorität. Er spricht Menschen an, gestandene Menschen. Und sie sind bereit, alles stehen und liegen zu lassen, um ihm zu folgen. Da gibt es keine Diskussion. Ja, aber was hast du denn vor, Jesus? Was ist deine Strategie? Erzähl mir mal deine Vision. Und wie sieht dein Businessplan aus für deine große Revolution? Keine Diskussion. Jesus muss keine Überzeugungsarbeit leisten. Hier werden im Markus-Evangelium keine Wunder erzählt. In Lukas sehen wir, das sind Wunder. Aber in Markus sehen wir keine Wunder. Markus möchte es darunter brechen darauf, dass es hier nur auf Jesus ankommt. Sein Ruf reicht, um Menschen auf einen neuen Weg zu setzen. Und diese vier Männer waren mit anderen noch, die dazukommen werden, 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Sie haben Unglaubliches gesehen. Sie haben Wunder erlebt, die sie sich niemals hätten zu träumen wagen. Sie haben Begegnungen mit Menschen gehabt. Sie haben gesehen, wie Menschen frei geworden sind von Bindungen, wie sie Heilung erlebt haben. Sie haben Höhen und Tiefen erlebt. Sie haben geweint und sie hatten Angst und sie waren einsam. Und sie haben erlebt, wie ihr Messias ans Kreuz genagelt wird. Sie haben erlebt, wie er auferstanden ist. Sie haben Unglaubliches mit diesem Jesus erlebt. Aber war ihnen das bewusst, als sie hier ihre Netze haben fallen gelassen und Jesus gefolgt sind? War ihnen das bewusst? Nein. Sie hatten keine Ahnung, was vor ihnen liegt. Das Einzige, was in diesem Moment zählt, das Einzige, was sie dazu bewogen hat, ihre Netze fallen zu lassen, ist Jesus. Dieser Jesus ruft mich. Und ich bin bereit, ihm zu folgen. Nur darauf kommt es in diesem Moment an. Aber wozu ruft Jesus sie? Und das auch sehen wir auch in diesem Text. Jesus ruft nicht nur, dass sie Zuschauer sind, er ruft sie auch, um sie in seinen Dienst mit hineinzunehmen. Er sagt da, kommt, ich will euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Und er sagt ihnen, packt mit an. Komm, folge mir nach und pack mit an. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Im Original steht hier, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sie waren Fischer. Sie haben Fische gefangen und er sagt, ich will euch zu Fischern von Menschen machen. Ist heute natürlich ein bisschen negativ belegt. Wenn man von Menschenfischern redet, dann redet man vielleicht manchmal auch so von Menschen, die andere übers Ohr hauen, die versuchen, sie mit falschem Vorwand für irgendeine Sache zu gewinnen, zu locken. Und deshalb, der Begriff ist heute manchmal ein bisschen negativ belastet. Ich denke deshalb, die Übersetzung, die ich hier auch gelesen habe, die trifft es sehr gut. Ich will euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Genau darum geht es. Ihr habt in eurem Beruf bisher Fische gefangen. Die Fische reichen bis zur nächsten Mahlzeit. Ihr sollt jetzt euch auf den Weg machen, eine Aufgabe übernehmen, die für die Ewigkeit reicht, die eine viel größere Perspektive hat. Er will sie zu Nachfolgern machen. Ich hatte das schon erwähnt. Also zu denjenigen, die die Aufgabe weiterführen, wenn er selbst nicht mehr da sein wird. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Wenn man einen Betrieb hat und man möchte den an jemand anderen übergeben, dann kann man nicht einfach sagen, ich suche für morgen jemanden, der den Betrieb übernimmt und dann übergibt man die Schlüssel und von einem Tag auf den anderen wird einfach alles in die Hand geworfen. Sondern in der Regel braucht das Einarbeitung. Es braucht vorher eine gute Ausbildung. Der andere muss sich bewährt haben. Da muss Zeit investiert worden sein, bevor jemand bereit ist, etwas zu übernehmen. Da ist Begleitung notwendig. Und ich hatte schon erwähnt, das ist anstrengend. Es ist anstrengend, sich auf Leute einzulassen, die erstmal von nichts eine Ahnung haben. Wenn ihr vielleicht mal mit Azubis zu tun hattet. Ich bin nie ein Azubi gewesen und ich hatte nie mit Azubis zu tun. Aber ich weiß, wie ich meinem Papa auf der Baustelle geholfen habe und von nichts eine Ahnung hatte. Und da muss man erstmal jeden kleinen Murks fragen. Wie viel Zement war das? Wie viel Sand? Und wie muss ich das mischen? Und was muss ich hier machen? Und der muss sich dann Zeit nehmen, von seiner eigenen Arbeit wegtreten, muss dir erstmal erklären, nee, das musst du so machen und die Schaufel musst du so wischen und dann musst du das sauber machen und hier so musst du fegen mit dem Stiel nach oben und der Bürste nach unten und nicht andersrum. Da muss man Zeit investieren, wenn man Leute anleiten will. Das kostet Energie und Kraft und Nerven. Jesus hatte mit seinen Jüngern, der hatte da nicht nur Feierzeit. Da muss er auch manchmal den Hand vor den Kopf zusammenschlagen und denken, was habe ich mir da für Leute zusammengesucht? Die raffen ja gar nichts. Da war auch vielleicht mal so manchmal so das innere Frustgefühl bei Jesus. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das Gute ist, er hat sie nicht aufgegeben. Er hat sie mitgenommen. Und diese Jünger, die er dort berufen hat, die nicht wussten, wo es hingehen wird, die haben die Welt verändert. Eine Welt ohne den christlichen Glauben ist heute nicht vorstellbar. Und alles, was man uns auch Schlechtes nachsagen kann über unsere eigene Geschichte als christliche Kirche, und es gibt genug Schattenseiten in unserer Geschichte, da brauchen wir uns gar nicht zu verstecken, da brauchen wir nicht so zu tun, als wäre das nicht der Fall, das gibt es. Aber es ist meine tiefe und feste Überzeugung, dass das Gute, was der christliche Glaube in diese Welt gebracht hat, das, was wir an Schlechten in diese Welt gebracht haben, überwiegt. Und dass wir hier zusammensitzen, ist das Ergebnis davon, dass diese Männer damals bereit gewesen sind, Jesus zu folgen, mit anzupacken und dass Jesus bereit gewesen ist, sich auf diese Männer einzulassen. Folge mir nach und pack mit an. Das sind die beiden Aufforderungen, die Jesus hier weitergibt an diese Männer. Und diese Aufforderungen gelten auch dir. Ich möchte dir diese Aufforderung von Jesus heute Morgen weiterleiten. Folge mir nach und pack mit an. Wo auch immer du im Leben stehst, was auch immer deine Situation ist, ich weiß nicht. Ich weiß, einige von euch hier sind schon viele Jahre mit Jesus unterwegs, Jahrzehnte. Andere sind noch ganz frisch dabei oder haben vielleicht noch keine feste Entscheidung getroffen. Diese ganze Bandbreite ist alleine schon in diesem Raum hier vertreten. Und erst recht, wenn man weiterschaut auf die, die vielleicht auch zuschauen. Folge mir nach und pack mit an. Jesus gibt dir diesen Ruf weiter. Und wenn du diesen Ruf bisher nicht gehört hast, dann hörst du ihn jetzt. Du hörst ihn jetzt. Und nicht ich bin es, der hier ruft, auch wenn ich diese Worte ausspreche, sondern es ist Jesus. Jesus, der dich ruft. Jesus, der dich bei seinem Projekt dabei haben will, das heute noch weitergeht. Jesus, der dich mit hineinnehmen will in seine großartige Arbeit. Jesus, der deine Gaben kennt, der deine Persönlichkeit kennt und genau dich mit deinen Gaben, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Geschichte haben will und einsetzen will und entfalten will, um mehr und mehr Menschen mit dieser großartigen Botschaft zu erreichen. Wenn du jetzt diesen Ruf hier hörst, dann kannst du vielleicht auch nicht wissen, wo dich das hinführen wird. Keiner von uns sieht in die Zukunft. Aber so wie bei den Jüngern, braucht das auch für dich jetzt keine Rolle zu spielen. Denn entscheidend ist nicht, wo dieser Ruf dich hinführt. Lass mal Jesu Sorge sein. Entscheidend ist, wer diesen Ruf ausspricht. Und der diesen Ruf ausspricht, ist Jesus Christus. Gott, der Mensch geworden ist, der ans Kreuz gegangen ist, der sein Leben aufgegeben hat, der auferstanden ist und zum Vater zurückgekehrt ist, um von dort aus seine Gemeinde zu führen. Ich möchte dich dazu auffordern, diesen Ruf zu hören, diesen Ruf in dein Herz zu lassen und diesem Ruf zu folgen. Heute. Jetzt, hier oder zu Hause, Jesus ruft. Jesus hat einen Platz Und er hat eine Aufgabe in seinem Team für dich. Darum folge ihm nach und pack mit an. Amen.